Predige heute Morgen über ein weiteres Ich-Bin-Wort von Jesus, Johannes 10, Vers 9, sagt Jesus, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Also die Aussage, ich bin die Tür. Frage an Sie, durch wie viele Türen sind Sie schon gegangen in Ihrem Leben? Ich nehme an, Sie haben sie nie gezählt, aber Türen kennzeichnen ja oft nicht nur Verbindungen zwischen einem Raum und dem anderen, sondern auch Verbindungen zu neuen Lebensabschnitten. Wenn zum Beispiel so ein kleiner Dopsch zum ersten Mal durch die Tür des Kindergartens geht und einen neuen Lebensabschnitt beginnt, oder dann die Schultür oder später vielleicht die Tür in der Firma, wo er angestellt wird, sei es zur Ausbildung oder schon mit einem festen Platz. Oder zum ersten Mal die Tür des Partners, den man dann vielleicht im Leben bleibend hoffentlich haben wird. Und so gibt es viele interessante Türen. Viele von ihnen oder manche von ihnen kennzeichnen neue Lebensabschnitte. Viele sind natürlich einfach nur zum reinen Rausgehen, wie ihre Haus- oder Wohnungstür. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass manche von Ihnen auch schon Probleme mit Türen hatten. Standen Sie vor irgendeiner Tür und kamen nicht rein, weil Sie den Schlüssel vergessen hatten. Oder weil da stand daneben Öffnungszeiten von 10 bis 12, aber Sie waren um 11:45 dort und die Tür war schon zu. Dann ist es immer die Frage, wie löst sich das Problem oder löst es sich gar nicht? Oder vielleicht irgendwo, wo Sie sich freuten, aha, da wurde eine bestimmte Zahl abgezählt, die kam da jetzt noch rein oder mit und Sie waren gerade noch dabei. Ein nettes Erlebnis mit einer Tür hatte ich hier in Obertshausen mal, eine Art ökumenische Toilettenbefreiung. Klingt komisch, war es auch. Ich habe Weihnachtsgeschenke verteilt als Pfarrer an Mitarbeiter und klingelte da an einer Tür im katholischen Pfarrkindergarten, wo damals drei junge Damen aus unserer Gemeinde wohnten, die auch mitarbeiteten. Und als ich klingelte, hörte ich nichts, aber dann hörte ich plötzlich von drinnen Stimmen rufen. Wer da sei, und da sagte ich, ich wäre das, und da baten sie darum, sie zu befreien. Ich hatte keine Ahnung wovon, aber das haben sie dann durch die Tür gerufen, sie wären also in der Toilette und kämen nicht mehr raus, zwei Damen. Wobei sie da so ein Poster aufgehängt hatten, sie haben die also nicht gemeinsam benutzt, ein Poster aufgehängt und als sie wieder raus wollten, drehte sich zwar der Griff, aber das Schloss schnappte nicht. Die Toilette hatte kein Fenster, sondern nur ein Oberlicht zum Dach. Gut, bin ich also zum katholischen Pfarrer gegangen, weil der ja noch Schlüssel besaß für dieses Haus und habe ihn gebeten, das aufzuschließen und er hat dann noch einen Handwerker gerufen. Der hat dann die Gummifüllung aus der Tür herausgenommen, denn von außen drehte sich der Griff auch, aber das Schloss ging nicht auf. Und schließlich haben wir mit so einer Scheckkarte sie dann befreit. Also eine ökumenische Toilettenbefreiung, aber es war für sie sicher sehr schön und sicher ein größeres Weihnachtsgeschenk als das, was ich ihnen dann mitbrachte, dass sie da endlich wieder herauskamen. Ja, also Türen können schon ganz zentrale Bedeutungen haben. Interessant sind die Türen in der Bibel. Jetzt können Sie Ihren Geist einmal bemühen, wo Ihnen da Türen begegnen. Die interessanteste Tür ist sicher die an der Arche Noah, wo es dann am Ende heißt, Gott schloss hinter ihnen zu. Ich habe mal eine Predigt von Spurgeon gelesen, einem bekannten englischen Prediger, der sagte, wer alles in der Arche dabei war und wer nicht dabei waren die Erbauer der Arche. Die war ja immer 150 Meter lang, 30 Meter hoch und wie breit, weiß ich nicht genau. Also wahrscheinlich hat nicht der Noah mit seinen drei Söhnen die alleine gebaut. Der hätte er ja jahrelang gebaut. Wahrscheinlich hatte er Holzlieferanten und Pechlieferanten und was auch immer. Alles dabei. Diese Erbauer waren nicht dabei. Nur er und seine Söhne und Frauen. Die Kritiker waren auch nicht dabei und die Spötter, die sagten, ihr habt da oben eine Meise. Die Bewunderer, die sagten, deinen Glauben bewundern wir, waren auch nicht dabei, sondern nur die, die durch die Tür gegangen waren, ehe sie geschlossen wurde, die waren dabei. Das heißt, bei Gott gibt es offene Türen, wie im Leben natürlich auch, und manchmal sind sie irgendwann zu. Und dann bedeutet das natürlich auch eine Entscheidung. Entweder man ist drinnen oder draußen. Ja, dann gab es im Alten Testament den Aufenthalt des Volkes Israel über 400 Jahre in Ägypten und schließlich wurden sie befreit durch verschiedene Plagen. Und die letzte Plage war die, dass immer der älteste Sohn einer Familie sterben würde in der Nacht, es sei denn, dass man das Blut eines Lammes an die Tür gestrichen hätte und dann alle, die hinter der Tür waren, wären gerettet und die, die draußen waren, allerdings nicht. Das ist ja dieses jüdische Passafest, was heute noch gefeiert wird. Passa heißt auf Deutsch vorübergehen. Das heißt, dort, wo das Blut eines Lammes an der Tür war, ging dieser Würgeengel Gottes vorüber. Das heißt, das Blut eines Lammes schützt uns vor dem Zorn Gottes. Auch hier die Frage, wer war hinter der Tür und wer war in einer anderen Tür, die nicht geschützt war. Oder wenn Sie an den Tempel in Israel denken und seinen Vorläufer, die Stiftshütte, die aufgebaut wurde so als wanderndes Heiligtum Gottes, das in der Wüste immer wieder auf- und abgebaut wurde, später dann in Israel zur Ruhe kam. Für dieses ganze Heiligtum Gottes gab es nur einen Zugang, eine Tür im Osten. Das heißt, es gibt viele Wege zur Tür, aber nur eine Tür, um zu Gott zu kommen. Und diese Tür, dieser Vorhang, hat erstaunlicherweise 4 Symbolfarben für uns. Der war gewebt aus Purpurblau, Purpurrot, Karmesinrot und weißem Byssus. Alles Hinweise auf Jesus. Purpurblau, könnte man sagen, er kam vom Himmel. Purpurrot, er ist ein König. Karmesinrot, er hat sein Blut für uns vergossen. Und weißer Byssus, er war ohne Sünde, ohne Fehler. Und durch diese eine Tür kommt man in das Heiligtum von Osten her, wo das Licht herkommt. Sonst kommt man da nicht hinein. Später hat Jesus eine Geschichte erzählt von einer Hochzeit, wo die Leute gewartet haben und einige sind dabei, alle sind eingeschlafen. Die einen wurden wach und kamen dann mit in die Hochzeit hinein, weil sie vorbereitet waren. Die anderen kamen zu spät, als die Tür zu war. Und der Bräutigam sagt, ich kenne euch nicht, geht wieder weg. Das ist erschreckend, wenn es bei Gott geschlossene Türen gibt, während sie eine Zeit lang offen standen. Ja, Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, so heißt es in meiner Zürcher Übersetzung, der wird gerettet oder hier heißt es eben, der kommt dann zu diesen Schafen. Die Schafe sind ein Bild für Menschen in der Bibel. Schafe sind orientierungslos und wehrlos. Das heißt, wenn ein Schaf irgendwo läuft, weiß es nicht, wo sein Stall ist, es sei denn, dass er vielleicht gerade davor steht. Es findet den Weg nicht alleine zurück. Und wenn es angegriffen wird, kann es sich nicht verteidigen. Menschen sind wie Schafe, sie sind orientierungslos. Von Geburt an haben sie keinen Sinn in ihrem Leben. Sie wissen nicht, wozu sie da sind, wissen nicht, wo es lang geht. Gut, wir wehren uns natürlich gegen dieses und jenes, aber ich denke, gegen die Angriffe des Feindes Gottes sind wir ein Stück weit auch wehrlos. Interessant war es damals, wie das aussah bei den Schafhürden. Wenn in einem Ort die Schafe abends nach Hause gebracht wurden, gab es natürlich feste Schafställe mit einem festen Tor. Wenn sie aber unterwegs irgendwo gesammelt wurden abends, gab es teilweise nur solche Erdwälle, die irgendwie aufgeschüttet waren, aber keine Tür. Das heißt eine Öffnung, aber keine Tür. Und der Hirte legte sich dann quer über den Eingang, vor den Eingang. Er war sozusagen die Tür. Ohne ihn kam da keiner rein und auch keiner raus. Insofern konnte er tatsächlich sagen, ich bin die Tür, denn außer mir gibt es keine Tür. Ich bin die Tür zu den Schafen. Das heißt, ich vermittle den Zugang, aber ich verwehre ihn auch, je nachdem, worum es geht. Jesus sagte dann, dass vor ihm, das hatte ich nicht vorgelesen, vor ihm Diebe und Räuber kamen, die aber nicht durch die Tür zu den Schafen kamen. Diebe und Räuber sind sozusagen andere Heilsbringer, die sagen, liebe Schafe, passt auf, ich bringe euch was Wichtiges für euch, aber in Wirklichkeit wollen sie die Schafe nur ausnutzen. Ich nehme einen ganz bekannten Heilsbringer, der gerade seine Heilsbedeutung im Moment ja ziemlich verloren hat. Nehmen Sie mal den Kommunismus. Der Lenin und Marx, die am Anfang standen, vielleicht mancher von Ihnen kommt ja aus diesem Bereich des Kommunismus heraus, der Lenin, ich lasse mal ein Lebensbild über ihn, war ja jemand, der als Teenager in den Gottesdienst ging, dann irgendwann mal ein Gespräch. Irgendwann hat er keine Lust mehr, wie viele Teenager ja auch. Und dann belauscht er das Gespräch seines Vaters mit einem Popen. Und der Vater fragt den Popen, was soll ich denn tun? Mein Sohn will nicht mehr mitkommen zum Gottesdienst. Sagt er, den musst du mal richtig durchprügeln. Dann wird er schon mitkommen. Und er stand hinter der Tür und hörte das. Und war natürlich stinksauer. Dann wurde ein Bruder von ihm in einem Aufstand geschnappt und hingerichtet. Und dann hat er aus Hass gegen die Religion und aus Hass gegen den Staat seinen Kommunismus ins Leben gesetzt, um die Gesellschaft zu verändern. Also nicht aus Liebe zu den Menschen, sondern aus Hass gegen die Religion, aus Hass gegen die herrschende Schicht. Ein Heilsbringer mit dem Motiv des Hasses im Hintergrund. Und dieses Heil hat inzwischen ungefähr 100 Millionen Menschen das Leben gekostet. 20 Millionen allein in Russland und Umgebung, etwa 65 Millionen in China. Und der Rest verteilt sich dann auf Kambodscha, Vietnam, einige Staaten in Südamerika und Afrika. Ein Heilsbringer, der als Dieb und Räuber kam und heute leider in manchen Ländern immer noch raubt, obwohl es zum Glück immer weniger werden. Oder nehmen Sie die Kirche, die sich ja auch, in der Bibel heißt es mal, dass sich der Teufel auch als Engel des Lichts verkleiden kann. Dass die Kirche, die ja eigentlich Jesus als die Tür kennt und sagt, wenn du ihn kennst, hast du alles, was du brauchst, die sich dann teilweise auch als Dieb und Räuber aufmachte. Nehmen Sie mal die Kreuzzüge, wo sie dann versuchte, mit Gewalt Leute zu bekehren. Oder nehmen Sie die Inquisition, wenn du nicht Ja sagst, dann hauen wir dir den Kopf ab, wo aus der Organisation, die eigentlich wusste, wo die Tür ist, auch wieder Diebe und Räuber wurden, weil sie sich nicht mehr mit Jesus identifiziert haben, sondern nur noch mit sich und ihren Machtgelüsten. Sie kennen natürlich auch von dem großen Fritz diese nette Formulierung, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das heißt, jeder soll seine Tür selber suchen. Oder, wie das hier heute auch oft heißt, jeder muss seinen Weg selbst bestimmen. Es ist in der Bibel, Jesaja 53, Vers 6, eine klare Definition für Sünde. Jeder sah auf seinen Weg, also nicht auf den Weg Gottes, auf seinen Weg. Und entsprechend sehen dann auch die Ergebnisse aus. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden, oder wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Stimmt das? Stimmt oft, aber nicht immer. Da gibt es eine nette Geschichte, die wir Kindern erzählen, eine Tiergeschichte, wo plötzlich mitten durch ein Fruchtgebiet eine Mauer gebaut wurde. Auf der einen Seite war die Wüste, auf der anderen Seite war dann das Land, was die Tiere gerne mit ihrem Gras hätten, aber sie waren auf der trockenen Seite. Und jetzt versucht, das spielt in der heißen Zone, versucht der Elefant, die Mauer einzurennen. Die Giraffe bietet ihren langen Hals dem Affen an, der klettert dann hoch und versucht, oben über die Mauer zu klettern. Die Hyäne versucht, außen rum zu laufen und eine Schlange versucht, sich unten durchzugraben, kommt aber auf derselben Seite wieder hoch, als sie dachte, ich habe es geschafft. Das heißt, die Versuche eigentlich, diese Trennung zwischen Gott und uns, die Mauer der Sünde, zu durchbohren, durch verschiedene Überlegungen, aber es klappt nicht, bis sie dann irgendwann entdecken, dass jemand eine Tür hineingebaut hat. Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet. An der Stelle die Frage, was ist eigentlich an Jesus einzigartig? Worin unterscheidet er sich von anderen Religionsstiftern, die ja auch sagten, ich zeige dir den Weg oder ich lehre dich die Meditation oder dies oder jenes? Einmal, Jesus war ohne Fehler. Er provozierte seine Gegner, die ihn ja kräftig unter die Lupe nahmen, und sagte, wer unter euch überführt mich einer Sünde? Ja, würden sie ihrer Frau nicht sagen, ich meine auch nicht, aber sie mir auch nicht, weil jeder wüsste, der andere könnte eine ganze Menge aufzählen, wer von euch überführt mich einer Sünde? Er war ohne Fehler, das sagte kein anderer Religionsstifter von sich selbst. Dann sagte er, dass das Wichtigste in seinem Leben sein Tod wäre. Er würde stellvertretend sein Leben geben, um damit die offenstehende Rechnung der Schuld, die wir haben, vor Gott zu begleichen. Das ist sicher sehr wichtig, ein Erlösungstod. Die anderen Religionsstifter sind auch gestorben, Aber der Tod war nur das Ende ihres Lebens, während es für Jesus sozusagen der Höhepunkt war, wo er wusste, an dieser Stelle geschieht all das, wozu ich überhaupt gekommen bin. Ich öffne euch nämlich die Tür der Vergebung zu Gott. Vergebung ist immer ein Geschenk und dieses Geschenk ist bei Gott an Jesus gebunden. Wer Jesus kennt, erfährt von Gott Vergebung und ohne Vergebung könnte er nicht zu Gott kommen. Hebräerbrief heißt mal Kapitel 10, Vers 18, wo aber Vergebung für diese ist, nämlich für die Sünden, da ist kein Opfer mehr für Sünde nötig, weil er es schon gebracht hat. Also die Tür öffnet sich durch das Geschenk der Vergebung oder wir nennen es auch Erlösung, dadurch, dass Jesus durch die Hingabe seines Lebens in den Tod den Fluch des Gesetzes, der uns verurteilen würde, weggenommen hat und jetzt den Frieden der Vergebung ermöglicht. Aber nur in seiner Person. In Gottes Augen bin ich also jetzt akzeptiert und kann zu ihm kommen. Römer 5, Vers 9 heißt es mal, er sei der Retter vor dem Zorn. Das heißt, sie stehen unter dem Gerichtszorn Gottes, weil ihr Leben voller Fehler ist. Und wenn Jesus ihnen vergibt und für sie eindreht, dann hat Gott seinen Zorn von ihnen genommen. Und sie erleben ihn nicht mehr als Richter, sondern als Freund und Retter. Oder Jesus als Hirte, aber darüber spreche ich ein andermal. Er sagt dann, man kann dann ein- und ausgehen und wirkliche Bewegungsfreiheit haben. Die Frage, ob sie sich bei Gott so zu Hause fühlen, dass sie im Gebet bei ihm ein- und ausgehen und sagen, ich bin bei dir zu Hause, dass sie in seinem Wort ein- und ausgehen und sagen, das bedeutet mir sehr viel. Er gibt so einen netten Scherz, den Sie vielleicht kennen, wo ein Junge zu einem Fußballspiel geht und kauft sich vorne am Eingang eine Eintrittskarte. Und er kommt schon nach 2 Minuten wieder und kauft die nächste Eintrittskarte. Als er nach wenigen Minuten wiederkommt und wieder einen kauft, fragt ihn der Mann, sag mal, was ist los mit dir? Sagt er, ja, immer wenn ich da reingehe, da vorne steht einer, der zerreißt mir immer die Karte. Gut, er hat dann gemerkt, dass das vielleicht eine andere Bedeutung hat. Aber die Frage ist, wie ist das eigentlich mit Gott? Gibt es da nicht auch so Leute, die sagen, ich habe mal einen Anfang gemacht, so mit als Teenager mit 15 Jahren, aber irgendwie, das ist zerrissen. Und dann haben sie nochmal einen Anfang gemacht, vielleicht als junger Erwachsener, aber das ist irgendwann wieder zerrissen. Statt zu sagen, ich bin jetzt dabei, vielen Dank, Herr Jesus, ich gehöre dazu für Zeit und Ewigkeit. Die offene Tür vermittelt Hoffnung, geschlossene Türen vermitteln Hoffnungslosigkeit. Es könnte sein, dass jemand unter uns ist, der Platzangst hat, das heißt in einem Raum, der relativ klein ist, wo die Türen zu ist, bekäme er eine ziemlich starke Angst. Man brauchte nur die Tür zu öffnen, schon wäre seine Angst wahrscheinlich ziemlich gemindert. Und wenn er durch die Tür dann auch noch rausgehen dürfte, dann wäre sie völlig verschwunden. Geschlossene Türen sind schwierig. Wilhelm Busch, ein Beispiel, das ich schon öfters brachte, dieser bekannte Mensch von Max und Moritz, mit sehr viel Humor versehen im Leben, verglich als alter Mann sein Leben mit einem verwunschenen Schloss und sagte, ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Schloss. Und er verehrte Kant und Schopenhauer, diese zwei deutschen Philosophen, sagte, die haben mir alle Schlüssel geliefert für alle Verbindungstüren, also mit deren Philosophie kam ich gut zurecht im Leben, aber jetzt habe ich festgestellt, sie haben mir keinen Schlüssel für die Ausgangstür gegeben. Auf gut Deutsch, auf die Frage nach dem Tod habe ich keine Antwort. Und wenn sie in einem Haus sind, wo sie sich frei bewegen können, nur können sie nicht raus, ist es immer noch ein Gefängnis. Jemand, der Jesus nicht kennt als Tür, lebt eigentlich immer in einer abgeschlossenen Umgebung, letztlich ohne bleibende Hoffnung. Auch wenn er vorübergehend viele interessante Türen hat, die er benutzen kann, wenn die Ausgangstür nicht aufgeht, ist es sehr schwierig. Nehmen Sie von Sartre das Stück Geschlossene Gesellschaft, wo zwei Frauen und ein Mann sich gegenseitig fertig machen. Keiner kommt aus dem Raum raus und die nette Formulierung ist dann, die Hölle sind die anderen. Auf gut Deutsch, ich komme da nicht raus. Oder von Camus, die Pest, eine Stadt, die durch die Pest eingeschlossen ist. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Das ist das Leben für Schriftsteller, die Jesus nicht kennen. Oder was uns in der höheren Schule da sehr bewegt hat, so am Ende der 50er Jahren, war von Borcher dieses Stück draußen vor der Tür, wo der Unteroffizier Beckmann aus dem Krieg zurückkommt und versucht, die Verantwortung, die er hatte für einen waghalsigen Einsatz, bei dem viele seiner Leute ums Leben kamen, wieder einem zurückzugeben, weil er diese Schuld nicht tragen kann. Aber der Offizier, der ihm den Auftrag gab, sagte, der Krieg ist vorbei, ich kann dir die Verantwortung nicht mehr abnehmen. Das heißt, mancher draußen vor der Tür, ja, er kam sozusagen in die Tür des Lebens nicht mehr richtig rein, draußen vor der Tür blieb er mit seiner Schuld mehr oder minder liegen. Ja, wie sieht es aus mit der Tür? Wer findet sie? Wer geht hinein? Wer scheitert? Manchmal ist die Tür auch bei Gott so wie eine automatische Tür. Man sieht, sie ist geschlossen. Erst dort, wo sie auf die Tür zugehen, öffnet sie sich. Das heißt, mancher merkt, das wäre eine Möglichkeit für mich. Aber wenn er nur darüber nachdenkt, passiert gar nichts. Er muss Schritte gehen, damit die Tür sich öffnet. Ja, als ich merkte, da gibt es so junge Christen, die haben eine Glaubensgewissheit, die ich nicht kannte, habe ich Schritte unternommen, um diese Spur näher auszubauen oder weiter zu beschreiten. Das heißt, ich habe mich solchen jungen Leuten angeschlossen, ich habe mir Literatur gekauft und sie gelesen und dann beim Lesen eines Buches hat sich mir diese Tür geöffnet und ich habe in einem Gebet Jesus angenommen. Aber ich bin Schritte auf diese Tür zugegangen. Ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt gemerkt, da ist was, jetzt warten wir mal, was daraus wird, sondern ich wurde aktiv. Und das ist sicher auch unter uns wichtig, auf die Tür zuzugehen. Die Tür öffnet sich dann schon automatisch, aber wenn wir nicht auf sie zugehen, bleibt sie von außen zumindest zu. Mancher geht das sehr schnell durch, ein anderer braucht lange. Ich denke an einen jungen Mann, der wurde von seinem Freund 3 Jahre lang zu einem Jugendkreis mitgenommen, abgeholt, jede Woche, 3 Jahre lang. Bis er dann ganz langsam begriff, dass Jesus auch für ihn da ist und nicht nur der Jugendkreis für ihn da ist. 3 Jahre lang abgeholt. Dann ist er durch die Tür gegangen. Ja, sicher sehr schön, dass er die Tür entdeckt hat. Es gibt viele Wege zur Tür, aber nur eine Tür zu Gott. Manche Leute sind interessiert und sagen, das interessiert mich, jetzt bin ich ganz aufgewühlt. Aber was passiert dann? Entweder sie gehen durch die Tür durch und sagen, Herr Jesus, jetzt will ich mit dir leben, oder dieses Interesse an ihm verebbt wieder. Leute, die vor der Tür stehen, bleiben dort selten lange stehen. Das heißt, wenn ich jemand heute treffe, der an Jesus ganz interessiert wäre und er sich nicht für ein Leben mit ihm entscheidet und ich treffe ihn 2, 3 Jahre später wieder, ist dieses Interesse an Jesus vorbei. Das heißt, vor der Tür kann man in dem Sinne nicht leben. Entweder es geht hindurch, oder man geht wieder zurück. Ja, insofern hat es immer etwas mit einer Entscheidung zu tun. Ich nehme an, Sie sind schon genauso wie ich durch viele andere Türen gegangen, wo wir dachten, das ist die entscheidende Tür für mich. Die Ausbildungstür, vielleicht mancher, dass er denkt, wenn ich den richtigen Partner habe, habe ich das Leben gefunden. Oder vielleicht die Finanztür, wenn ich diese Aktien habe und die auch wirklich steigen und nicht so fallen wie im Moment, dann ist alles, was ich brauche, da. Oder ein anderer engagiert sich beim Roten Kreuz oder irgendwo sozial und sagt, das ist doch das Leben, dass ich was für andere tue. Oder jetzt gibt es ja Esoterik-Tage, sage ich, großes Plakat in Mülheim, kann man also ein bisschen Nachschub tanken für innere Türen, die sich vielleicht auftun, aber vielleicht bleibt bei den inneren Türen die äußere ja trotzdem verschlossen, sodass man auch da nur in einem inneren Kreislauf sich befindet. Ich habe schon manche Tür benutzt, aber ich denke, erst Jesus war dann die entscheidende Tür. Interessante Frage ist natürlich, welche Rolle spielt eigentlich eine Kirchentür? Ist das auch eine entscheidende Tür? Oder führt die nur in einen zeremoniellen Abstellraum? Oder ist das eine Tür zum Leben? Ich denke, wenn jemand durch die Kirchentür geht und dann auch noch Jesus als Tür entdeckt, ist es fantastisch. Wenn er Jesus nicht entdeckt, dann bleibt er wirklich in einem Zeremonienraum stecken. Und kennt dann all die Lieder oder den Pfarrer oder was auch immer, weiß, dass auf der einen Seite 11 Bänke stehen, auf der anderen 10, weil er sie gezählt hat, wenn er sich zwischendrin mal Gedanken machte und nicht mehr folgen wollte, sage ich jetzt scherzhaft. Aber entscheidend ist es erst dann, wenn er wirklich Jesus kennenlernt. Der Rest ist nur Vorbereitung. Ja, die Einstiegsfrage war, durch wie viele Türen sind Sie schon gegangen? Natürlich haben Sie keine Ahnung davon, aber die entscheidende Frage ist, war Jesus als Tür zu Gott schon dabei Sind Sie einer, der jetzt ein- und ausgehen kann im Gebet als Freund von Jesus, der sozusagen Weide findet, darüber werden wir noch immer sprechen, der sich wohlfühlt bei Gott? Oder sind Sie einer, der noch viele andere Türen benutzt und sagt, das ist für mich ganz wichtig, die Ausbildungstür oder die Versicherungstür oder Partnerschaftstür, wobei diese Türen alle wichtig sind? Die will ich überhaupt nicht herunterspielen, aber sie sind nicht die entscheidende Tür. Ja, wenn wir die Tür kennen, wäre es schön, wenn wir andere einladen, sie auch kennenzulernen. Und jetzt will ich noch ein Beispiel bringen, das ich schon einmal brachte, wo ein Mann in sein Zimmer kam und dort sah er, war ein Vogel reingeflogen. Er hat sich dann bemüht, dem Vogel zur Freiheit zu verhelfen und ging ganz langsam, um den Vogel nicht zu erschrecken, an seine Balkontür und hat die weit geöffnet, damit der Vogel rausfliegen könnte. Aber er hat leider die Tür nicht entdeckt. Er flog überall dagegen, nur die Tür fand er nicht. Und dann hat der Mann überlegt, wenn der Vogel das noch lange macht, bricht er sich das Genick in meinem Zimmer. Ich drehe also den Spieß rum, dann hat er Jagd auf den Vogel gemacht. Er hat ihn in die Ecke getrieben und irgendwo in der Ecke zwischen Bücherregal und Wand hat er ihn dann geschnappt und zur Tür rausgetragen und fliegen lassen. Das kann man übertragen manchmal auf Gott und uns. Die Tür steht eigentlich in diesem Bild jetzt offen. Ja? Man könnte sie benutzen, aber viele finden sie nicht, sondern rennen sich ihren Kopf an der Wand ein und an dieser und jene. Und manchmal wird es richtig gefährlich im Leben. Und dann kann es sein, dass Gott aus Liebe Jagd macht auf irgendjemand. Dass er ihn so richtig in die Enge führt, nicht um ihn zu ärgern, sondern um ihm zu helfen, dass er jetzt durch die Tür kommt und dann diese neue Freiheit findet, die in diesem Leben mit Jesus möglich ist. Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Herr Jesus, du weißt, wer von uns diese Tür schon kennt, wer sie bildlich gesprochen benutzt hat, wer durch dich Zugang hat zu dem Vater, zu dem ewigen Leben, zur Vergebung, zu dem Sinn im Leben, aber auch zur Gemeinschaft der anderen Christen. Herr Jesus, du siehst, wo ich und sicher viele von uns schon andere Türen benutzt haben und dachten, das wäre die entscheidende Tür. Danke, dass du da korrigierst und weiterführst und das aus Liebe tust. Amen.